Ich darf uns heute wieder mitnehmen in die Geschichte des Volkes Israel, damals unter der Leitung von Josua. Und heute stehen wir an einem ganz besonderen Punkt, an dem sich das Volk Israel damals befand. Sieg durch Glaubensgehorsam, so möchte ich die Predigt heute überschreiben. Ich muss sagen, ich bin sehr einfallslos, wenn es um Predigtüberschriften geht, aber es wird noch sehr, sehr interessant. Manche haben die Gabe, die haben da Wörter, wo man denkt, Mensch, worum geht es denn heute? Das wird ja echt spannend. Sieg durch Glaubensgehorsam. Ich glaube, die meisten können sich schon was vorstellen, aber warten wir mal ab, was uns jetzt heute durch diesen Text auch begegnen wird. Ich möchte den Text von Vers 1 an lesen. Wir werden nicht das ganze Kapitel heute durcharbeiten. Ich fange an von Vers 1 aus Josua Kapitel 6. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus oder hineinkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen, einmal, und tu so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her. Und am 7. Tag zieht 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen und jeder stracks vor sich hin. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen: Bringt die Bundeslade und sieben Priester sollen 7 Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er: Geht hin und zieht um die Stadt, und die Kriegsleute sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen die 7 Priester 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und gingen und bliesen die Posaunen, und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen nach. Und die Kriegsleute gingen vor den Priestern her, die die Posaune bliesen, und das übrige Volk folgte der Lade nach, und man blies immerfort die Posaunen. Josua aber gebot dem Kriegsvolk und sprach: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen, noch soll ein Wort aus eurem Munde gehen, bis auf den Tag, an dem ich zu euch sage: Macht ein Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So ließ er die Lade des Herrn rings um die Stadt ziehen, einmal, und sie kam zurück in das Lager und blieben darin über Nacht. Und Josua machte sich früh am Morgen auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen die 7 Priester die 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort die Posaunen. Und die Kriegsleute gingen vor ihnen her, und das übrige Volk folgte der Lade des Herrn, und man blies immerfort die Posaunen. Am 2. Tag gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager. So taten sie 6 Tage. Am 7. Tage aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und beim 7. Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk: Macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind. Denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt dem kupfernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaune hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um. Und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. So eroberten sie die Stadt und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwerts an Mann und Weib, jung und alt, Rindern, Schafen und Eseln. Wie gesagt, befinden wir uns hier an dieser Stelle an einem ganz besonderen Moment des Volkes Israel, weil es jetzt wirklich ernst wurde. Die ganze Zeit musste das Volk damit konfrontiert werden: Irgendwann werden wir das Land einnehmen. Irgendwann werden wir die Menschen, die da wohnen im Land Kanaan, die werden wir vertreiben müssen. Aber bis jetzt war es noch nie so weit. Und jetzt stehen sie direkt davor. Es geht wirklich darum, Städte aktiv einzunehmen. Wir müssen uns vorstellen, dass 40 Jahre Wüstenwanderung dieses Volk hinter sich hatte. Und das war eine total neue Generation, die da aufkam. Während der Wüstenwanderung mussten die Söhne sich von ihren Vätern anhören, irgendwann werden wir in das verheißene Land kommen. Gott hat für uns ein Land vorbereitet, in dem Milch und Honig fließt. Ja, wann? Irgendwann. Es wird noch lange dauern. Und so Jahr um Jahr wurden die Kinder vertröstet auf die Zeiten, die irgendwann mal kommen sollten. In dieser Zeit sind alle Väter gestorben. Wir müssen uns vorstellen, dass die Söhne alle ihre Väter ohne Ausnahmen, mit Ausnahme von Josua und Kaleb, alle beerdigt haben. Was glauben wir, waren die letzten Worte der Väter an die Söhne? Ich glaube, dass sie ernst mit denen geredet haben und dass sie die Söhne motiviert haben. Mein Sohn, halte fest an Gott und glaube ihm, sei nicht ungehorsam, denn die Väter mussten am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, Gott nicht zu glauben und ungehorsam zu sein. Sie sind umgekommen. Und die Söhne waren Zeugen des Gerichtes Gottes in der eigenen Familie. Das muss die Söhne, das muss diese Generation unwahrscheinlich geprägt haben. Ja, an Gott festzuhalten, nicht zu zweifeln, sondern Gott beim Wort zu nehmen. Die Männer, die wurden motiviert, sie wurden erbaut. Und sie waren an dieser Stelle wirklich motiviert zum Kampf, Land einzunehmen. Sie glaubten auch, dass Gott ihnen helfen würde. Denn kurz vor dieser Situation hatten wir ja die Geschichte gelesen, dass das Volk durch den Jordan hindurchgehen konnte. Wieso? Weil Gott den Jordan aufgehalten hat. Der Jordan hörte auf zu fließen. Es war wie eine Wand und das Volk konnte, so haben wir es gelesen, trockenen Fußes hindurchziehen. Und alle Städte rundherum in Kanaan, die haben es alle mitbekommen. Und ihnen wurde wirklich Angst und Bange. Und das Volk ganz anders, das wurde motiviert. Sie haben gesehen, Gott ist mit uns, er wirkt, er hilft uns, er ist auf unserer Seite. Und wie gesagt, diese Generation, die war wirklich motiviert, im Glauben das Land einzunehmen. Und jetzt stehen sie hier. Eine lange Zeit musste vergehen. Aber es ging immer noch nicht in den Kampf. Und wir können uns vorstellen, dass die jungen Männer, die voll Energie waren, dass es denen in den Fingern juckte, endlich Land einzunehmen, das, was Gott für uns vorgesehen hat, endlich zu tun. Aber es ging nicht sofort zum Kampf. In Kapitel 5 können wir das nachlesen, dass sie erstmal das Passa feiern sollten. Alle Männer, die in dieser Wüstenwanderung gelebt und geboren wurden, die wurden nicht beschnitten. Der Bund an Abraham, der sollte nachgeholt werden. Alle Männer mussten beschnitten werden. Es ging immer noch nicht in den Kampf. Dann musste gewartet werden, bis die Männer genesen waren, gesund geworden waren. Dann wurde das Passa gehalten. Und hier lesen wir, jetzt ist es soweit, denn nachdem sie den Jordan überquert haben, stand Jericho praktisch unmittelbar vor ihnen. Das war die nächste Stadt, die da war. Und die Stadt mussten sie einnehmen. Aber es ging immer noch nicht in den Krieg. Josua stellt sich vor dem Volk hin und sagt, 6 Tage müssen wir einen Spaziergang um die Stadt machen und am 7. Tag soll es dann erst soweit sein. 7 Priester sollen 7, hier in dieser Übersetzung wird Posaune genannt, in anderen Übersetzungen wird Schofahörner oder Widerhörner, das sind so Instrumente, die sollten sie mitnehmen, jeder Priester eine Posaune und die sollten vor der Lade des Herrn hergehen. Alle Kriegsleute sollten jeden Tag mit der Lade des Herrn und mit den Priestern einmal um die Stadt gehen. Nur am 7. Tag sollten sie 7-mal um die Stadt ziehen. Nun, wir dürfen wissen, Jericho war eine bekannte Stadt, aber man kann das nicht vergleichen mit Berlin oder mit dieser Größe, die wir heute haben, sondern es war einfach machbar, dass man 7-mal um die Stadt ging. Das Kriegsvolk vorne her, hinter dem Kriegsvolk die Priester mit den Posaunen und mit der Lade des Herrn und hinter den Priestern das übrige Volk. Und so sollten sie jedes Mal ihre Runden um das Volk drehen. Und was hier erstaunlich ist, ist, dass es hier in Vers 8 heißt, als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen die 7 Priester 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her. Sie waren einfach gehorsam. Nun, ich stelle mir vor, dass einer wie ich dann dastehe, mitten unter den Kriegsleuten und denkt, ja, Moment mal, einfach 6-mal um die Stadt herumziehen? Josua, vielleicht fragst du noch mal nach, ob du das da alles richtig verstanden hast. Ist schon ein bisschen komisch, um nicht sagen zu müssen, peinlich. Also so würden wir vielleicht reagieren. Aber das Volk, das war anders gesinnt. Das hat einfach gehorcht. Es heißt, die einfach, und die Priester taten es. Und das Kriegsvolk ging vorne weg. Und es geschah, Als Josua zum Volk geredet hatte, da machten sich die Priester auf und die Krieger auf. Und was geschah dann? Im folgenden Text lesen wir dann, dass dieser Gehorsam ihnen den Sieg eingebracht hatte. Und so kommen wir auf die Überschrift, die ich vorne angekündigt habe, Sieg durch Glaubensgehorsam. Was heißt eigentlich Glauben? Wir haben es sehr oft gehört, dass Glauben nicht einfach ein Fürwahrhalten heißt, sondern dass es sich wirklich in Taten und in einem Leben äußert. Und bei den Israeliten hat sich ihr Glaube darin geäußert, dass sie wirklich losgezogen sind. Wenn ein Kind von oben dem Vater entgegenspringen will, dann glaubt es, dass der Vater mich wirklich auffangen kann. Und ihr Glaube wird wirklich dann aktiv und dann bezeugt, wenn sie auch wirklich losspringt. Alles andere macht der Vater, hoffentlich, dass er das Kind dann auffängt. Also ich hatte manchmal das Vergnügen, dass meine Tochter mich ganz wild, wenn ich nach der Arbeit kam, ich habe noch die Tasche in der Hand und was weiß ich, was dann noch. Ich kam gerade zur Tür herein und die Tochter, und wer bei uns zu Hause war, es gibt da so Treppen gleich im Eingang, die Tochter, die hat schon Anlauf genommen und mir entgegengesprungen. Ich hätte sie eigentlich gar nicht fangen können, aber sie wusste, der wird fangen. Alles liegen gelassen und irgendwie aufgefangen. Weil die Kinder wissen, mein Vater, dem kann ich vertrauen. Und so ganz einfach zeigt sich der Glaube in unserem Leben auch an Jesus Christus. Er zeigt sich darin, dass wir wirklich losgehen. Und Gott bekennt sich zu diesem Glauben und lässt uns nicht zuschanden werden. Das Volk Israel hatte es nicht leicht. Sie hatten keine Rammböcke, um das Tor irgendwie anzukratzen, anzuschädigen, damit das Tor geöffnet wird. Sie hatten nichts, um die Mauern von Jericho wirklich zum Einsturz zu bringen. Und in Vers 1 heißt es, in anderen Übersetzungen wird es noch deutlicher, hier heißt es, Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand hineingehen konnte, aber aus der Stadt konnte auch niemand heraus. Es war wirklich dicht. Und Gott wählte diesen Weg, dass sie die Stadt einnahmen. Und so gibt es auch in unserem Leben Mauern, die einfach dicht sind, wo wir nicht reinkommen bzw. gar nicht raus können. Diese Mauern gibt es in unserem Leben. Was können diese Mauern in unserem Leben sein? Wenn ich das jetzt so als Bild gebrauche, glaube ich, dass wir sofort einige Dinge vor Augen haben, weil wir auf unser Leben schauen. Und uns stehen sofort einige Dinge vor Augen. Das können vielleicht innere, äußere Schwierigkeiten sein, schlechte Gewohnheiten, schlechte, ungesunde, schwierige Beziehungen, mit denen wir zu kämpfen haben, finanzielle Probleme und so weiter. Das können alles Mauern sein. Unterschiedlich geht es in diesen Situationen aus. In einigen Situationen hilft Gott uns, in anderen Situationen, in einigen Fällen, da müssen wir mit Schwierigkeiten einfach leben. Da haben wir auch keine Antwort darauf. Aber was erlaubt uns das Neue Testament in Bezug auf die Mauern zu deuten? Wie können wir es neutestamentlich wirklich gut auslegen, was die Mauern damals bei Jericho, bei dem Volk Israel, heute in unserem Leben sind? Und wir finden tatsächlich ein Bild im Neuen Testament, das es uns erlaubt, das auf diese Geschichte zu beziehen. Ich möchte uns 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3 bis 6 lesen. 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3 bis 6. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Ich hatte gesagt bis Vers 6, bis Vers 5, Entschuldigung. Hier wird ein Bild, gebraucht Paulus ein Bild, das ähnlich wie damals Jericho wirklich ein Machtblock war, eine Festung mit hohen Mauern, die unüberwindbar war, so haben wir es auch in unserem Leben mit Festungen zu tun, mit Bollwerken, die wir nicht überwinden können, weder nach draußen hin noch rein. Und das sind Bollwerke in unseren Gedanken. Was heißt das? Wenn man sich im eigenen Leben etwas vornimmt, wirklich etwas grundlegend zu verändern, dann hat das wenig Sinn, das zu tun, wenn das Herz gar nicht dahinter steht. Denn dann tun sich zwei Wege auf. Der erste Weg ist der, dass man es einfach tut, aber im Innersten gar nicht überzeugt ist und man quält sich. Man wird sich so lange quälen, bis man aufgibt. Oder der zweite Weg ist gerade der, dass man das Vorhaben irgendwann einfach aufgibt. Wenn das Herz nicht dahinter ist, hinter der Entscheidung, hinter dem Vorhaben, dann hat das wenig Sinn. Und die Bibel im Neuen Testament appelliert an das Herz, appelliert an unsere Gesinnung, an unsere Einstellung. In Römer 12, Vers 1 und 2. Lesen wir, beziehungsweise nur Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Wo sollen wir Veränderung schaffen? In unserem Sinn. Epheser 4, Vers 23, lesen wir, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Philipper Kapitel 2, Vers 5 sagt, seid so gesinnt, wie auch Christus gesinnt war. Die Gesinnung, die Gedanken Jesu, die sollen wir in unserem Leben mit aufnehmen. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 8. Da heißt es, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig, aber seid gleichgesinnt. Der Appell an unsere Gesinnung, an unsere Einstellung. 1. Petrus 4, Vers 1. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Wieso ist das so wichtig, dass die Bibel, dass Gott durch das Wort Gottes wirklich an unsere Gesinnung, an unser Denken appelliert? Weil sich in unserem Denken letztendlich Bollwerke aufrichten, die wir nicht überwinden können. Und diese Bollwerke entscheiden unser Leben. Entscheiden, wie du dich entscheiden wirst im Alltag, wie du dein Leben gestalten wirst, ob du Jesus nachfolgst oder nicht. Und der Teufel, er weiß es. Und weil er das weiß, dass im Denken das eigentliche Leben stattfindet, da das eigentliche Leben hervorgeht, deswegen legt er alles dran, damit er uns und euch in der Gesinnung gefangen nehmen kann. Ja, in unserem Denken versucht er Bollwerke, Festungen aufzurichten, die wir nicht überwinden können. Und die werden unser Leben prägen. Was können solche Bollwerke sein? Solche Bollwerke, Festungen wie die Stadt Jericho, die nicht einzunehmen war vom Volk Israel. Nur deswegen, weil Gott eingegriffen hat. Was können solche Bollwerke sein? Ich möchte einige Beispiele nennen. Solche Bollwerke können falsche Lehren sein, falsche Dogmen in unserem Leben, mit denen wir vielleicht aufgewachsen sind, die aber falsch sind. Es kann sein, dass der ein oder andere darin erzogen worden ist in der Werksgerechtigkeit, dass er gedrillt wurde, ja richtig zu leben. Sonst bekennt sich Gott nicht zu dir. Wenn du das und das tust, wendet sich Gott von dir ab. Und es ist unheimlich schwer, sich von diesem Denken irgendwann zu lösen und das ewige Leben als Gnadengeschenk anzunehmen. Das ist ein Bollwerk in unserem Leben, das sich in unseren Gedanken aufbauen kann. Weitere falsche Lehren oder Dogmen können auch sein, Evolution, damit haben wir vielleicht weniger zu kämpfen, aber die anderen Menschen, die haben diese Festung in ihrem Kopf und die können die Bibel als Gottes Wort nicht annehmen, weil sie nicht glauben können, dass Gott die Welt geschaffen hat. Was kann noch so ein Bollwerk sein? Zweitens, es können sogar Nebensachen in unserem Leben sein. Dass Nebensachen zu Hauptsachen werden, zur Hauptsache wird. Da geht es um Meinungen, da geht es um Geschmack. Und C.S. Lewis, der sagte mal, das größte Problem oder eins der größten Probleme der Christen ist, dass sie nicht wissen, was Hauptsachen sind und was Nebensachen. Und auch das versucht der Teufel in unserem Leben zu installieren, dass wir in unserem Denken, in unserer Gesinnung meinen, das, worum es jetzt geht, ist wirklich wichtig. Und das kann auch so ein Bollwerk sein. Drittens, es kann sein, dass ein Bollwerk in deinem Leben schwere Vergangenheit oder schlimme Erfahrungen sind. Das möchte ich nicht von oben herab oder leichtfertig sagen. Es kann sein, dass es Menschen gibt, die Misshandlungen durchgemacht haben, die Enttäuschungen durchgemacht haben, die Ablehnung in ihrem Leben erfahren haben. Und aus dieser Erfahrung heraus entwickelt man ein Bollwerk, eine Festung im Denken. Man hat Hass auf Menschen, den man nicht loswerden kann. An dieser Stelle darf ich darauf hinweisen, ob es Misshandlungen sind. Jesus wurde auch misshandelt, als der übelste Schwerverbrecher, obwohl er nichts getan hat, nichts Falsches, obwohl er unschuldig war. Jesus wurde auch enttäuscht. In seiner schwersten Stunde wurde er von seinen Jüngern, von allen Jüngern allein gelassen. Sie sind alle geflohen. Jesus wurde auch abgelehnt. Er wurde von vielen abgelehnt. Und man hat ihn im Kreuzestod gewünscht, obwohl er dem Volk viel Gutes getan hat. Viertens kann ein weiteres Bollwerk sein, Gleichgültigkeit in unserem Leben. Ist ganz gefährlich, wenn du diese Gesinnung hast, ob es meinem Bruder oder meiner Schwester gut geht. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich, darf ich das mal so salopp sagen, juckt mich das nicht. Das berührt mich keineswegs. Ob Jesus Christus in der Gemeinde verherrlicht wird oder nicht, irgendwie empfinde ich dabei nichts, ist mir eigentlich gleichgültig. Ob Gefahren für die Gemeinde da sind oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Eigentlich lässt mich alles kalt, wenn ich ehrlich bin. Gleichgültigkeit kann so ein Bollwerk in unserem Leben sein. Und auch hier ist es dann dem Teufel gelungen, nach und nach schleichend dieses Bollwerk aufzubauen, diese Festung aufzubauen. Fünftens kann es sein, dass Unglaube in unserem Leben so ein Bollwerk ist. Wie äußert sich Unglaube? Ich habe vorher das Beispiel erzählt, wenn ein Kind zum Vater hinkommt und von der Treppe runterspringt, dann äußert das Kind ihr Glauben, das Vertrauen zum Vater darin, dass es wirklich springt. Wie ist es beim Unglauben? Wenn ich zu dir mit einem Problem von mir komme und ich klage dir mein Leid und wünsche mir, dass du mir hilfst, du sagst aber, ich kann dir nicht helfen, aber ich kenne einen, der dir helfen kann, das ist Gott. Geh zu ihm ins Gebet, dann würde ich als Gläubiger, würde ich dir entgegnen, ja, ich glaube, dass das Gebet wirklich hilft. Nach einer Woche fragst du mich, ob ich wirklich dafür gebetet habe. Und ich werde beschämt zugeben, wenn ich ehrlich bin, nicht. Obwohl ich gesagt habe, ja, ich glaube, dass das Gebet hilft, hat meine Handlung, hat mein Leben gezeigt, dass ich doch nicht glaube. Und dem Teufel gelingt es, Unglauben in unserem Leben, in unserer Gesinnung zu installieren und eine Blockade aufzubauen, dass wir nicht mehr glauben, nicht wirklich glauben, dass Gott wirklich durch das Gebet eingreifen kann. Auch das kann so ein Bollwerk in unserem Leben sein. Es muss aber nicht nur unser Leben sein, sondern es können auch andere Menschen sein, die Bollwerke in ihrem Leben haben, wie zum Beispiel Menschen, mit denen wir im Alltag zu tun haben, die aufgrund der Evolution nicht glauben, die mit der modernen Psychologie zu kämpfen haben, die aufgrund ihrer Erziehung überhaupt keinen Zugang haben zu dem Glauben. Dann sind wir auch dafür verantwortlich, weil Gott unsere Wege kreuzen lässt, sind wir dafür verantwortlich, dass wir helfen, diese Bollwerke in ihrem Leben einzureißen. Ganz einfach durch das Evangelium, indem wir denen das Evangelium klären, aber auch vor allem vorleben, damit sie es sehen, damit sie etwas haben zum Anfassen. Und so können wir diese Bollwerke auch im Leben anderer wirklich zerstören. Zusammenfassend kann man hier sagen, wenn es Bollwerke, Festungen in deinem Leben gibt, die der Teufel aufgebaut hat, die wirklich dastehen und die schwer oder gar nicht zu überwinden sind, können wir die nur durch Glaubensgehorsam überwinden. Und egal, welche Festungen oder Bollwerke in unserem Leben existieren, der Herr Jesus wird uns von jeder Festung, von allen Bollwerken, die uns gefangen nehmen, freimachen. Wieso? Weil er es uns zugesagt hat. Im Johannesevangelium sagt er, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und Jesus bekennt sich zu seinem Wort an die Menschen, die sich wirklich zu ihm hinwenden. Hebräer 11, Vers 30. Steht über dem Volk, das hier in Kapitel 6 von Josua diesen Sieg, diesen gewaltigen Sieg errungen hat, fasst der Hebräerbriefschreiber das noch einmal zusammen, was eigentlich der Auslöser dafür war, dass sie den Sieg hatten. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Wie fiel die Mauer? Durch den Glauben. Aber was hat das Volk getan? Das Volk hat nur eins getan, es war gehorsam. Und hat das getan, was Gott durch Josua weiter aufgetragen hat. Also durch Glaubensgehorsam werden wir Sieg in unserem Leben erfahren. Werden Festungen, Bollwerke in unserem Leben wirklich eingerissen werden können. Aber durch den kindlichen Glauben an Gott. Und dieser kindliche Glaube erlaubt es uns, wirklich kindlich aktiv zu werden. Dann wirklich Glaubensschritte zu wagen. Ich möchte mit einem Gedanken abschließen, der beweist, dass das Volk Israel wirklich diesen Glauben hatte und damit auch gerechnet hatte. Denn es heißt hier in Josua Kapitel 6, in meiner Übersetzung, von der Luther-Übersetzung, der gebraucht hier dieses merkwürdige Wort, wo steht das, in Vers 20. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als die Und als das Volk den Hall der Posaune hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei, da fiel die Mauer um. Und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. In anderen Übersetzungen mag es anders stehen. Aber was drückt das aus? Das Volk hat nur darauf gewartet, dass die Mauern einstürzen. Sie haben wirklich damit gerechnet, dass durch das Orchester, was 7-mal da am letzten Tag, durch dem Orchester, wenn die Posaune wirklich schallen lassen, dann stürzt die Mauer ein. Ja, ist ein bisschen lächerlich. Aber das Volk hat das geglaubt, dass Gott sich zu dieser Zusage bekennt und die Mauern sind wirklich eingestürzt. Und dann war es nicht so, dass das Volk sich fragt, sollen wir jetzt wirklich losziehen? Die waren nicht überrascht, die haben damit gerechnet und als die Mauern eingestürzt sind, sind die sofort losgegangen. Stracks vor sich hin. Finde ich einen guten Ausdruck. Also wird auch, glaube ich, nicht oft in der Bibel erwähnt. Aber sie sind sofort losgezogen. Ich musste da an mein Leben denken, wie ist das bei uns? Ja, wir verwenden oft diesen Gedanken oder diese Ausrede, ja, das muss man erstmal alles verarbeiten. Ja, wenn irgendetwas geschieht, wenn Gott wirklich, oh, das muss ich aber erstmal verarbeiten. Da mag es andere Ausreden geben, aber wenn wir ehrlich sind, bei ganz vielen Dingen, wie geht es euch? Stellt ihr euch dann auf Veränderung ein, wenn ihr euch Gott hingebt, wenn ihr darum betet, wenn ihr Glaubensschritte wagt? Stellt ihr euch darauf ein, dass wirklich etwas geschieht? Das Volk war so eingestellt. Ihr Lieben, das Volk Israel ist uns an dieser Stelle einfach so ein kindlich gutes Beispiel. Es hat gehorcht und als Gott eingegriffen hat, waren sie nicht überrascht, sondern sie wussten, es wird so sein. Und dann sind sie losgezogen. Lass uns davon lernen. Gott beim Wort nehmen. Wenn wir zu ihm beten, dürfen wir wissen, weil er sich dazu bekennt, dass etwas geschieht in unserem Leben. Und so hoffe ich, dass wir in vielen Bereichen in unserem Leben den Sieg erfahren durch den Glaubensgehorsam. Wir glauben und der Glaube äußert sich darin, dass wir aktiv werden und Glaubensschritte wagen. Gottes Segen uns im Nachdenken und im Ausleben.